Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Man kann noch mal sagen, liebe Leute von den Grünen, was seid ihr eigentlich so ideologisch borniert bei der Atomkraft?
Deswegen sehe ich hier schon also einen gewissen Sprengsatz für die Koalition drin. In der Sache ist dieses Papier zweifellos ein Fortschritt, wenn man diese Position vertritt.
Also alle stehen sie ja ein bisschen da wie das ratlose Kind in der Sandkiste und sagt, welchen Bauklotz nehme ich jetzt?
Hallo, guten Tag, lieber Michael. Hallo, meine Damen und Herren.
Hallo, lieber Bert.
Ja, ich würde gerne heute mit dir ein sehr wichtiges, aber auch arg sperriges Thema besprechen, nämlich das am 5. Mai herausgekommene Arbeitspapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, nämlich zur Sicherstellung wettbewerbsfähiger Strompreise für energieintensive Unternehmen in Deutschland. Im Kern geht es ja in diesem, finde ich, ganz geschickt aufgebauten Text darum, den Strompreis für die hier tätigen energieintensiven Industrieunternehmen längstens bis 2045 deutlich herunter zu subventionieren, eben im Interesse der Standortqualität Deutschlands und dann natürlich die Industrie, das Herzstück der deutschen Wirtschaft ist, auch im Interesse der vorgelagerten verbundenen Unternehmen. Allerdings könnte man das Papier aber auch als, sagen wir mal, die deutsche Version von IRA, dem amerikanischen Protektionismusprogramm zur Schutz der Industrie, vorstellen. Siehst du das nicht auch so?
Ja, dann wäre allerdings auch schon die Ausnahmeregelung des EEG-Gesetzes, Erneuerbaren Energiegesetzes, der EEG-Umlage, eine solche gewesen. Denn es ist ja hier, das finde ich an dem Papier, wenn man in die Details reingeht, relativ geschickt gemacht.
Ja, ist gut geschrieben.
An die,
nicht richtig
an
die, festlegen, sagen, ja, was man will, aber naja, so richtig festlegen nicht.
Ja, also sag mal, es ist schon, man fragt ja erstmal, wen will man eigentlich begünstigen? Ja. Und dann sagt man, dann nimmt man die in der besonderen Ausgleichsregelung, früher EEG-Umlage und die später heute nur noch in der Kraft-Wärme-Kopplung enthalten sind. Das heißt, also man nimmt den gleichen Unternehmenskreis und setzt im Grunde das fort, was in der EEG-Umlage auch schon gemacht wurde, nämlich den Energieintensiven einen geringeren oder eine Entlastung zu gewähren. Ich meine, vorangestellt ist ja erstmal die Frage, Bert, warum macht man das eigentlich? Ja. Und das ist auch in dem Papier angesprochen, allerdings ist dieser Teil lückenhaft. Natürlich ist es so, dass der Ausbau von Erneuerbaren, von Windkraftanlagen jetzt beschleunigt wird, aber selbst die Beschleunigung führt dazu, dass es so die These bis 2030 in jedem Fall dauert, denn dieser Industriestrompreis, dieses Instrument, was zunächst im Blick gerät, soll ja in diesen 7 Jahren bis 2030 Anwendung finden. Danach so eine Art Transformationslösung über Klimaschutzverträge und direkte Versorgungsverträge einzelner Anbieter mit Industrien. Und da bleibt die Lücke, wenn man die Atomkraftwerke, die 6 Stück, die man an der Hand hätte, länger laufen ließe, hätte man natürlich eine Angebotsausweitung. Ich meine, das ist ja immer wieder zu adressieren, dass es ja völlig unverständlich ist. Die ganze Welt diskutiert über mangelnden CO2-Reduktionen im Verkehrsbereich, aber der Bundeswirtschaftsminister und Klimaschutzminister hat zu verantworten, dass im Energiebereich Kohlekraftwerke in die Verstromung gehen,
statt die
alten, aber technisch hochstehenden, einfach fortschreitenden Atomkraftwerke noch für 3, 4, 5 Jahre zu nutzen, um diese Angebotslücke zu füllen, jedenfalls zu günstigem Strompreis. Also das bleibt die ganze Diskussion,
ja,
bleibt die Grünen immer schuldig.
Das ist eigentlich sowas von gestern. Das ist ja.
Ja gut, aber man muss es trotzdem mal mit benennen.
Das ist ein Fehler, meines Erachtens ein Fehler.
Eindeutig.
Gut, aber dann meine zweite Frage. Das ist ja jetzt ein sehr langfristig angelegtes Konzept. Siehst du dabei nicht so etwas das Risiko einer Petrifizierung, also höflicher formuliert, einer Konservierung der aktuellen Industriestruktur?
Ja, es hat zwei Seiten. Das eine ist mit dem Datum oder mit dem Jahr 2030 wird ja nahegelegt, dass die Ausbaupläne dann soweit umgesetzt sind und die Brücke, das gegen sozusagen das Stück, der Brückenlandekopf auf der anderen Seite entsprechend schon erkennbar ist und dass das nicht in Frage steht. Das kann ja nochmal zu ganz anderen Feststellungen führen. Ich meine, wir wissen alle, dass öffentliche Planungs- und Genehmigungsverfahren, selbst wenn sie beschleunigt werden,
immer viel länger dauern, als man glaubt.
Und es gibt immer technische Herausforderungen, gerade bei Offshore-Windparks und solche Geschichten. Dann fehlt die Infrastruktur bei Südlink und was weiß ich. Aber die tun ja so, als wäre 2030 alles gut. Das muss man auch mal sagen. Das ist die eine
und 2030 ist sehr, sehr nahe, wenn man die Dynamik der deutschen Umsetzungspolitik von Vorhaben ansieht.
Deswegen sage ich das. Deine Frage auf die Konservierung, ja und nein. Also ich sag mal, man klingt jetzt ein bisschen an, wie man hier das subventionieren will. Man will ja nicht 100% des Stromverbrauchs in den Erneuerbaren, sondern nur 80%. Ja. Und dann auf 6 Cent. Diese 6 Cent kann man, soweit ich das richtig verstanden habe, technisch damit begründen, dass das die langfristigen Gestehungskosten bei Offshore-Wind sind. Also das günstigste, was wir haben können. Insofern ist das nicht unplausibel. Und dann wird die Differenz nicht zu dem tatsächlich verhandelten Industriestrompreis der jeweiligen Branche subventioniert, sondern der Börsenstrompreis. Das heißt also das, was jeweils an der Börse sich aus dem Marktgeschehen heraus ergibt, das heißt ja auch, wenn beispielsweise der Ausbau, nehmen wir das mal ganz optimistisch an, schneller vorankommt, der Börsenstrompreis schneller sinkt, sinkt auch der Subventionsbedarf. Also ich will damit sagen, von der Anreizlogik ist das Papier ja durchaus durchdacht und das sind Dinge, die passen. Aber es ist eher die vorgelagerte Frage und es ist eher die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir 2030 noch da sitzen, wie das Kind beim Dreck und es nicht haben.
Das ist ja eigentlich für deutsche Projektionen typisch. So. Das heißt also, ich sehe schon das gewisse Risiko einer, sagen wir mal, eines Industriemuseums.
Ja, nun könnte man sagen, dann hätte die EEG-Umlagenausnahme da auch schon dazu führen müssen. Die Frage ist ja, was sind das dann für Anreize? Also wenn du dir diese besondere Ausgleichsregelung anschaust, dann ist das ja so zwei Listen. Das sind Branchen, du musst sozusagen der Branche und dann musst du einen bestimmten Anteil der Energiekosten, der Stromkosten an deinem Gesamtausgaben oder Umsatz haben. Das sind, glaube ich, diese 14% oder 25% gibt es so zwei Grenzwerte. Naja, klar, da wird man natürlich alles tun, diese 14% zu überschreiten und sie nicht zu unterschreiten. Ja,
richtig.
Also der Fehlanreiz ist mit so einem Grenzansatz immer gegeben. Das sollte man jedenfalls mal überlegen, ob man das nicht dynamischer fasst und sagt, wir fangen an und wenn du dich selbst besser stellst, wird das nicht eine 0-1-Entscheidung, sondern wie bei so einer negativen Einkommensteuer.
Kriegt man auch noch ein bisschen Vorteil.
Genau,
aber das ist nicht angelegt, deswegen. Ja. Also so ganz abwegig ist mein Argument nicht.
Nein, aber das wäre ja genau der Punkt, wenn man sagt, man will den Erneuerbaren die Existenz am Anfang sichern, aber gleichzeitig den Anreiz geben, dass sie während der Phase sich energieeffizienter ausstellen, andere Lösungen suchen, möglicherweise selbst Offshore-Windparks, große Unternehmen können das sich zusammentun, bauen.
Also der Aspekt fehlt meines Erachtens.
Der fehlt, denn dann würde man sagen, pass mal auf, wenn ihr das macht und der Anreiz soll da sein, dann kriegt ihr nicht gleich alles abgenommen an der Subventionierung, sondern vielleicht nur 50%, ja, so eine Art Entzugsrate.
Das ist in meinen Augen Konstruktionsfehler dieses Papiers.
Genau, das ist
zweiter
das ist
Punkt,
nicht
drin. Ich vermisse jegliche belastbare Angabe über Kosten.
Ja, da sind die natürlich gebrannte Kinder. Ich meine, denk mal dran, was die Kalkulationen für die Gaspreisbremse und Strompreisbremse, als die im letzten Herbst, Winter ins Gesetzbuch kam. Da ist man von 95 Milliarden Euro Gesamtkosten ausgegangen. Mhm. Wir liegen jetzt wahrscheinlich bei weniger als einem Drittel des Betrages, weil keiner zumindest in dem Zeitpunkt erwarten konnte, dass von den sowohl bei Gas, aber auch bei Öl, bei anderen Preisen die Energiepreise so runtergehen auf den Weltmärkten, wir ein entsprechendes Überangebot haben. Wir haben ja selbst wieder bei Diesel, wenn man das nochmal auch mit, das ist ja nur ein Signal für Normalisierung von Märkten, über Reaktionen der Anbieter, die sehr viel mehr gekauft haben, auf einmal die Situation, dass Diesel wieder 16 Cent und mehr günstiger ist als das Normalbenzin.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company-Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Und insofern sind diese jetzt genannten 25 Milliarden, glaube ich, in dem Papier, ich sag mal, das ist eine Hausnummer. Ne? Du kannst es nicht wirklich groß schätzen. Es ist nicht ganz, also 25 bis 30 Milliarden heißt es exakt, sei der Finanzbedarf bis 2030. Das ist für 7 Jahre, naja, da bist du bei 4-5 Milliarden, Präter, Propter, je nachdem, wann es anfängt. Das wird ja auch in diesem Jahr erstmal ins Gesetzbuch kommen. Dann sind es dann noch weniger. Also,
ja, ob es ins Gesetzbuch so schnell kommt, ist die Frage. Weiß ich nicht. Aber da kommen wir gleich drauf.
Ja,
ja. Ja, das ist der Punkt. Also, was ja auch völlig ausgeblendet wird, kann man verstehen, weil es ein vorlaufendes Papier ist, ist natürlich der massive Konflikt, der mit Lindner auftreten muss. Mhm. Das heißt also, Lindner steht ja schwer unter Druck. Er will also die Schuldenbremse einhalten und. Und der Haushalt, was er vorsichtig formuliert, entgleitet ihm, sagst du das mal ganz vorsichtig sagen. Das heißt also, das Kostenelement wird hier, denke ich, deutlich heruntergespielt.
Naja, Sie ignorieren es nicht ganz. Es heißt ja, ich zitiere mal, allerdings sind die rechtlichen Hürden für die Nutzung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds hoch. Eine verfassungsrechtlich saubere Lösung erfordert zwingend neue parlamentarische Beschlüsse. Das ist meines Erachtens schon eine Antwort auf die zwischenzeitlichen Äußerungen von Lindner, der immer darauf hingewiesen hat, wir können nicht einfach Mittel umwidmen. Ja, das ist sicherlich richtig. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man mal sagt, also was ist das jetzt eigentlich? Das soll ja einsetzen im April 24, also als Verlängerung der jetzt laufenden Gas- und Strompreisbremse, ist es sachlogisch ja nicht weit entfernt von dem. Also ich meine, mit politischem Willen könnte man das so
natürlich
machen.
Natürlich, mit politischem Willen kriegt man alles
ja, also hin. Und auch sachlogisch. Also es ist im selben Kontext. Ist die Verlängerung. Und da kann ich jetzt nicht sagen, es ist was völlig anderes. Oder? Ja, also da ist ja, er auch ein bisschen...
Man muss jetzt mal also für eine logische Sekunde die Position Lindners einnehmen. Ja, er hat versprochen, die Schuldenbremse wieder scharf zu stellen. Und gegenwärtig sucht man schon wieder Auswege daraus, um nicht rauszukommen. Das heißt, wenn er doch eine gewisse Glaubwürdigkeit als Sanierer oder Bewahrer oder Konservierer der stabiler deutscher Finanzen haben muss, wird er diesem Papier nicht so schnell zustimmen können. Weil eben da Risiken drin sind, die er nicht abschätzen kann.
Wir haben ja in der letzten Woche für unsere Hörer über die EU-Fiskalregeln gesprochen. Mein Hinweis war ja auch da, dass ich dann immer sage, naja gut, er kann ja nicht nur betonen, er will die Schuldenbremse wieder einhalten, aber es ist ihm auch egal, dass er die Maastricht-Kriterien reißt. Und letztlich geht das völkerrechtliche Rahmenwerk des Maastrichter Vertrages unseren Regeln vor. Also insofern ist er auch selbst nicht so glaubwürdig, wie er gerne tut. Zweitens ist er derjenige gewesen, der auch allen Umwidmungen von Geldern in den Klima- und Transformation zugestimmt hat. Da ist ja eine Verfassungsklage anhängig. Die ist zwar die Verfassungsklage der Union ist genauso unglaubwürdig, weil es in anderen Bundesländern unionsgeführte Regierungen auch alles gemacht haben. Also alle stehen sie ja ein bisschen da, wie das ratlose Kind in der Sandkiste und sagt, welchen Bauklotz nehme ich jetzt? Aber ehrlich gesagt, die Position finde ich von seiner Seite nicht wirklich überzeugend, denn sachlogisch, wie gesagt, kann man das einordnen. Es ist in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds verankert durch das Gesetz aus dem vergangenen Jahr. Es geht um eine Übergangslösung bis 2030. Man kann all die Voraussetzungen kritisieren. Man kann nochmal sagen, liebe Leute von den Grünen, was seid ihr eigentlich so ideologisch borniert bei der Atomkraft? Ja, also Kohlekraftwerke fahrt ihr hoch, die haben offensichtlich keinen CO2-Impact, aber so. Aber er ist jetzt hier auch vorgeprescht. Ich glaube, er wollte eine Verhandlungsposition aufbauen. Meine These ist, am Ende kommt hier irgend sowas.
Das mag sein, aber sagen wir mal, Lindner ist ja so als sachlogisch argumentierender Klimapolitiker bislang nicht, sagen wir mal, herausgetreten und nur habe ich mich bemüht, sein einziger Punkt ist natürlich auch das mit Blick auf seine Wählerklientel oder die Wählerklientel seiner Partei dass doch die Solidität der Finanzen wieder einen höheren Stellenwert bekommt, als es heute der Fall ist. Und da sehe ich in der Tat keinen sachlichen, aber einen veritablen politischen Konflikt auf uns zukommen.
Genau, das, aber ich finde, ein kluger Politiker muss sich immer noch bei aller Prinzipientreue jedenfalls eine gut begründete Option offen lassen. Der Sachdruck kann immer noch mal anders werden. Und noch mal, er hat selbst keine starke Position, wenn er nämlich die Maastricht-Kriterien völlig, da redet er auch gar nicht drüber. Aber die Maastricht-Kriterien redet er nur, wenn er in Brüssel ist und die Reformvorschläge der EU-Kommission kritisiert, die man kritisieren kann. Das haben wir ja auch beim letzten Mal gemacht. Das ist ja nicht der Punkt. Aber und gleichzeitig habe ich immer dafür geworben, diese Sonderfonds mal zu systematisieren. Sagen, was sind eigentlich Kriterien für Sonderfonds? Also man kann sagen, ne, Bundeswehr 100 Milliarden, wir müssen was nachholen. Das können wir nicht aus dem laufenden Haushalt, ist ein sicherlich begründetes Kriterium. Das zweite ist, wenn ich hier über die Periode von Haushaltsplanung und Haushaltsgesetzen hinaus Mittel verfügbar mache für große Investitionen, Stichwort Transformation, dann kann ich auch den Klima- und Transformationsfonds begründen und man kann auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds auf dieses Thema hier anwenden. Mhm. Also er hätte vielleicht etwas mehr an Argumentationsaufwand mal betreiben können für seine Schwachstellen, dann wäre mir seine Position auch überzeugender. Ich glaube, Politik, die nur auf einen Satz sich reduziert, die Schuldenbremse gilt, ist nicht wirklich mit Gestaltungsanspruch
ist zu wenig,
verbunden.
Aber genau diese Versäumnisse der Vergangenheit können meines Erachtens ein Grund sein, dass er, sagen wir mal, hier doch ein hartleibigerer Gegner von Habeck sein will, nämlich die Wählerklientel der FDP, die ja gegenwärtig also ein bisschen im Schrumpfen begriffen ist, gehört ja nicht zu den glühenden Verteidigern einer zügigen Energiewende. Und deswegen sehe ich hier schon also einen gewissen Sprengsatz für die Koalition drin. In der Sache ist dieses Papier zweifellos ein Fortschritt, wenn man diese Position vertritt. Wenn man aber ohnehin skeptisch gegenüber diesem ganzen Ansatz ist und dann auch noch einmal gegen, sagen wir mal, bestimmte Haushaltsregeln, die man sich committed hat, verstoßen muss, sehe ich dort ein politisches Problem.
Ja, das ist sicherlich so. Aber ich will noch mal einen Punkt auch, also du sagst, das Papier ist gut argumentiert. Das Papier sagt auch, eine solche staatliche Unterstützung für energieintensive Industrie ist in hohem Maße begründungspflichtig. Das wird aber auch hier geleistet. Der russische Angriffskrieg, der internationale Wettbewerb dieser Branchen. Und man muss auch ein zweites sagen, diese energieintensiven Branchen tragen überproportional, also bezogen auf ihren Anteil am verarbeitenden Gewerbe zur Beschäftigung, Wertschöpfung und Innovationen in Deutschland bei. Auch in der Patentstatistik stellen wir fest, dass die Energieintensiven eine hohe Bedeutung haben. Und das darf man auch nicht vergessen. Also es gibt, und das ist nochmal deine allererste Frage, den Bezug da mit dem Inflation Reduction Act, schon einen Bezug. Denn im Grunde ist ja hier etwas anderes im Blick genommen als bisher. Wir haben eigentlich sonst Förderkulissen für Investments. Also du kriegst dann die Infrastruktur oder du kriegst dann noch Subventionen. Nimm Intel und nimm all das, was die Amerikaner, was die Europäer machen im Chips Act und wie auch immer. Da werden hohe Milliardenbeträge als sogenannte CapEx-Förderung, also Capital Expenditure, geleistet. Hier sind wir in einer eher in Logik des Inflation Reduction Act sich vollziehenden OPEX, also des Operational, der laufenden Ausgaben werden unterstützt und damit will man diesen Übergang sichern, dass wir das nicht verlieren. Und das ist die eigentliche Frage. Mhm. Die muss sich ja auch die gesamte Wirtschaft stellen. Ist ja interessant, was man da so aus den Branchen hört. Die Energieintensiven sagen, das wäre ja schön, bitte nicht so bürokratisch. Okay, kann man schon mal hinnehmen.
Aber das kann man immer sagen, das passt immer.
Ja, aber die besondere Ausgleichsregelung bei der EEG-Anlage war schon aufwendig. So, aber okay.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Der zweite Punkt ist, viele Branchen, die sozusagen downstream, upstream an diesen energieintensiven hängen, sagen, das ist auch für uns ein wichtiger Impuls, weil es sichert ja den Beginn der Wertschöpfungskette. Und dann gibt's einige so Querschnittsbranchen, die sagen, ja, interessiert uns eigentlich nicht so, aber wir hätten gerne auch was. Also, und das kann man zum Beispiel fragen, warum die Stromsteuer, wenn Strom sozusagen das ist, was die Sektorkopplung organisiert in der Energiewende, warum wir eine höhere Stromsteuer haben als das EU-Mindestniveau. Das würde zwar den Energieintensiven nicht helfen, aber bleibt eine Frage, die auch dann im Raume steht. Wir haben sehr hohe Netzentgelte und wir haben KWK-Umlagen, also Kraft-Wärme-Kopplungsumlagen, wo man fragen kann, ist das mit Blick auf die Transformation?
Ja, aber das rächt sich doch alles bei diesem Konzept. Wenn ich ein formal hohes Preisniveau haben will und ich will das für bestimmte Branchen runtersubventionieren, wird das verdammt teuer.
Naja, aber ich will ja eigentlich bei Strom, das ist ja der Punkt, Strom soll ja am Ende alles lösen. Es geht ja nicht um Moleküle in dieser Regierung, sondern um Strom. Also wird die Mobilität batterieelektrisch angetrieben, die Hauswärme über Wärmepumpen, alles elektrisch. Also das heißt, ich muss das Angebot massiv ausweiten. Und insofern muss hier auch mehr Konsistenz rein. Das würde ich einfach auch nochmal diskutieren. Also wenn ich eine Position von Lindner sozusagen zusammenbringe, würde ich sagen, pass mal auf, Leute, ich bin gern bereit, das zu machen. Aber wenn ihr bereit seid, die Atomkraftwerke als Angebotsausweitung in eurer eigenen Logik für diesen Zeitraum länger zu nutzen als nur bis jetzt, das ist ja auch Kindergarten, was die da veranstaltet haben. Und ich finde, das wird ja eine runde Story draus. Nicht einfach sagen, nein, ich habe hier irgendwie, was weiß ich, für Probleme, sondern es gibt einen Sachzusammenhang und ihr ignoriert ein wichtiges Thema. Das wird auch in dem Papier nicht angesprochen. Ich kann nicht über mangelnde Angebotsausweitung reden und habe selbst dazu beigetragen.
Ja, ja, gut, aber das ist jetzt einmal letztlich gegessen.
Bert, nein, warum soll das gegessen sein? Ja, nur weil der Bundeskanzler, ich meine, sorry, dann ist er halt auch in der Bredouille. Irgendwie muss man mit dem Thema doch umgehen. Die Frage ist doch, wollen wir das alles einfach hinnehmen und sagen, mal gucken wir mal, wie wir es alles so verlieren. Im Augenblick sehen wir ja schon in erheblichem Maße, dass Allokationsentscheidungen Richtung Nordamerika, Richtung USA, Kanada deutlich gehen. Und was heißt
deswegen
das eigentlich?
Deswegen habe ich ja Verständnis für dieses Papier
auch. Das ist ja mein Punkt
da,
auch.
Um aber da so eine Art Countervailing Power
genau, so da eine Perspektive zu eröffnen. Und dann auch zu sagen, das kriegen wir gut hin, aber dann muss der Staat auch in der Verpflichtung sein, Angebotsausweitung zu organisieren. Mhm.
Ja, jetzt frage ich dich mal als Homo Politicus, wird dieses Gesetz wirklich in dieser Legislaturperiode, dieser Entwurf, Gesetzeskraft erlangen?
Ich bin da der Meinung, ja, weil es am Ende doch eine breite Erkenntnis gibt, dass wir nicht einfach dilatorisch mit der Frage umgehen können, was ist mit den energieintensiven Branchen, was ist mit deren Bedeutung für die Wertschöpfungskette. Wir machen gerade mit Frontier Economics und jetzt in der Zukunft ein Gutachten dazu. Das ist nicht einfach rauszufinden, aber was man beispielsweise schon rausfindet in den Rechnungen ist, dass selbst bei dem Ausbau der Erneuerbaren wir langfristig höhere Gestehungskosten haben werden als viele andere Länder, die günstigere Voraussetzungen für erneuerbare Energien haben. Das wird zwar niedriger sein als das, was durch Gas und Kohleverstromung an Preisen gesetzt wird, wenn in der Merit Order es notwendig ist, vor allem Gaskraftwerke reinzunehmen. Aber es bleibt so, dass du musst ja im Grunde sicherstellen, dass du eine nicht schwankende Energieversorgung hast. Also, und das setzt hier ein Zusatzangebot voraus, um diesen Schwankungsgefahren mit Brownouts und Blackouts entgegenzutreten. Das ist aber dann schon die Perspektive, nachhaltig höhere Preise haben werden. Daraufhin kann man ja entsprechend sich einsteuern. Die Frage ist, ob die gegenwärtige Situation eine Vorbereitung daraufhin erfordert. Und das würde ich schon, kann man begründen. Die andere Frage ist, was heißt das dann alles für die Wasserstoffwirtschaft, wenn dann die Contracts for Difference gemacht werden und die Spezialverträge? Das ist alles auch noch on hold und auch nicht so richtig gelöst, ist mein Eindruck. Aber Direktverträge sind sicherlich ein Thema. Ich war letztens bei einem großen Einzelhandelskette, sag mal nicht, wer das ist. Und da war ich ganz begeistert, erzählen die haben eine eigene Energietochter, die Offshore-Windparks baut. Echt? Ja. Das ist das Einspeisen zu günstigen Konditionen. Das wird, also diese Direktverträge oder Direktlösungen, das wird auch für die Industrie ein Anreiz sein müssen. Und deswegen sind wir noch bei einer klugen Gestaltung. Da kann man auch noch nachlegen.
Ich hoffe, dass das so im Prinzip durchgesetzt wird im Interesse eben, wie gesagt, des Wirtschaftsstandorts Deutschlands. Aber andererseits sehe ich schon noch Schwierigkeiten, und zwar zwei Seiten. Einmal der politische Widerstand der FDP im Interesse der Stützung ihrer Klientel und auch daraus, dass es natürlich weitere Branchen, die hier nicht berücksichtigt sind, in diese komfortable Sonderbehandlung rutschen wollen.
Ja, aber da muss man fragen nochmal, welche Rolle weisen wir dem Strom zu und dem Strompreis? Ja. Und dann ist sicherlich erklärungsbedürftig, warum die Stromsteuer bei uns höher ist als in der EU die Mindestbesteuerung. Also das sind ja so Themen, die kann man nicht ignorieren. Und bei den Netzentgelten, solchen Dingen, ist ja auch ein Bewusstsein darüber, dass man darüber reden muss. Ich glaube aber, dass das Wählerklientel der FDP ja nicht nur ein Klientel ist, das den Satz, die Schuldenbremse gilt, gutiert, sondern auch eigentlich ganz ausgeprägte Interessen an einer wirtschaftlichen Dynamik des Landes hat.
Ja, aber sie sind weniger, sagen wir mal, Vertreter der Großindustrie, sondern einer etwas anderen Wirtschaftsstruktur.
Ja, Familienunternehmen schon auch. Und die müssen halt sich auch da mal positionieren, denn das alles muss ja gerahmt werden, auch durch eine weitere kluge Politik, internationale Märkte zu entwickeln. Also ich würde sagen, ich glaube, das Thema ist auch richtig, dass es jetzt auch mit so einem Papier in diesem Jahr vorgelegt wird, denn der Handlungszeitdruck ist ja überschaubar. Ich meine, das ist die jetzigen Regelungen laufen bis Ende März 24, also ab April 24 geht es um eine Neuregelung oder Anschlussregelung. Mhm. Und ehrlich gesagt habe ich manche Reaktionen auf dieses Papier auch nicht verstanden, weil so nach dem Motto, jetzt wird das als neue Qualität der Subventionierung, naja, dann hätten die gleichen Akteure aber auch gegen die Ausnahmeregelung bei der EEG-Umlage sein müssen.
Also ich finde das Papier aus politökonomischen Gründen gut. Mhm. Finde es sehr geschickt, weil es an strategischen Stellen interpretationsoffen ist. Ja. Und das ist eine gute Voraussetzung, zu einem Konsens zu kommen. Deswegen ist das für mich eines der besseren Papiere, die aus dem Hause Habeck gekommen sind bislang. Vorsichtig formuliert. Man könnte das auch anders formulieren, aber ich formuliere es mal so. Deine Ansicht?
Ja, ich will dem gar nicht widersprechen. Es ist ein guter Ausgangspunkt. Wir haben ein paar Dinge identifiziert, wo man auch über die Anreizregeln sozusagen in der Dynamik des Prozesses besser nachdenken kann oder besser Rahmen setzen kann. Aber ich will da gar nicht widersprechen. Und insofern macht es auch aufmerksam auf ein Thema, was jetzt im Mittelpunkt gerückt werden muss. Wir müssen eigentlich fragen, wie wir den Strukturwandel wirklich auch rahmen und nicht nur irgendwie hier was machen, da was machen, hier ein Verbot, da ein Verbot, sondern wir brauchen Anpassungszeiten. Und was man im Bund drüber schreiben muss, die Politik ist auch unglaublich dann in der Pflicht, denn dann muss sie auch 2030 die Angebotsausweitung hinbekommen haben. Dann müssen diese ganzen Offshore-Windkraftanlagen nicht nur in der Nordsee und der Ostsee stehen, sondern auch die Anbindungen an das Leitungssystem. Und das ist ehrlich gesagt, Bert, noch ein ziemlicher Ritt. Also wenn du überlegst, Südlink, sollte ja irgendwann mal da, damit Bayern auch was bekommt. Naja.
Es ist sportlich, aber erst in der übernächsten Legislaturperiode fällig.
Also. Das ist dann fällig. Eins vielleicht noch, ein letzter Gedanke, weil das hören wir noch nicht mit. Es ist natürlich auch, bettet sich auch ein in die Frage des Strommarktdesigns. Also bisher haben wir ja einen einheitlichen, wollen wir möglicherweise die regionalen Vorteile den regional domizilierenden Unternehmen auch durch Direktverträge. Also das sind ja auch Veränderungen, die auch in die Diskussion mit reingehören. Und es mag ja auch sein, dass man dann feststellt, der Subventionsbedarf wird hier schneller zurückgehen, wie wir es auch bei der Gas- und Strompreisbremse erlebt haben, weil einfach Marktdynamiken dann auch größer sind.
Ja, also ein geschickter Vorschlag, allerdings noch nicht ausformuliert. Das kann im politischen Geschäft von Vorteil sein. Vielen herzlichen Dank für das konstruktive Gespräch heute.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.